Im Kapitel 32 geht es um die Euler-Relation und thermodynamische Zyklen. Diese Euler-Relation erlauben es uns zu bestimmen, ob ein Differential exakt ist oder nicht exakt. Ja, was ist das allgemeinste Differential? Da können wir einfach schreiben, df ist gleich s mal dx plus t mal dy, wenn wir annehmen, dass diese Funktion f also von den zwei Variablen x und y abhängt. Ja, und dieses s und dieses t, das können im Prinzip beliebige Funktionen von x und y sein. Dann können wir eben solch ein Linienintegral bilden. Wir können also von irgendeinem Punkt A zu einem Punkt B gehen und das df da integrieren. Und diese Punkte A und B natürlich haben x- und y-Koordinaten. Also wir gehen von xA nach xB und y nach yA nach yB und integrieren dann eben s von xy dx plus t von xy dy. Ja, jetzt, wenn dieses Linienintegral jetzt unabhängig ist von dem gewählten Pfad, dann, und das sind die Euler-Bedingungen erfüllt. Lassen Sie mich nochmal das illustrieren, die verschiedenen Pfade, die da möglich sind. Das ist dann die Figur auf Seite 220. Da sehen Sie zum Beispiel, wenn man eben von A nach B gehen will, könnte man zum Beispiel eben erst entlang der Y-Achse sich bewegen und dann entlang der X-Achse, oder man könnte es umgekehrt machen, erst entlang der X-Achse, dann der Y-Achse, oder man könnte sogar eher so einen Zickzack-Pfad wählen oder natürlich viele andere Möglichkeiten auch noch irgendwie so eine Art kreisförmige Bewegung könnte man machen. Ja, jetzt, wir haben ja schon viele Differentiale immer angeschaut und der Thermodynamik, und da war ja immer, war es eigentlich fast immer erfüllt, dass eben die Funktion S die partielle Ableitung von df nach dx ist und diese Funktion t dann die Ableitung von df nach der y. Ja, und eben wenn das erfüllt ist, wenn s und t eben beides Ableitungen sind von einer Funktion f, dann sind diese eben Euler-Bedingungen erfüllt und das Linienintegral hängt nicht von dem gewählten Pfad ab. Es hängt dann nur noch ab eben von der Differenz zwischen der Funktion am Punkt B und am Punkt A. In der Thermodynamik werden allgemein exakte Differentiale mit dem Buchstaben D bezeichnet, wogegen die inexakten durch dieses Delta bezeichnet werden. Ja, wir haben ja schon eigentlich auch diese Notation immer verwendet, also sämtliche Funktionale von den fundamentalen thermodynamischen Funktionen sind exakte Funktionale, erfüllen also diese Euler-Bedingungen. Und ein Beispiel ist natürlich nicht wahr, das ist dE, da hat man gesehen, dE ist t mal ds minus p mal dv. Und dann offensichtlich sind die Euler-Bedingungen erfüllt, weil wir wissen ja, t ist dE nach ds und minus p ist dE nach dv. Ja, dagegen, wir haben auch schon kennengelernt, eben die zwei Standardbeispiele, die keine exakten Funktionale sind, das ist das Delta W, die mechanische Arbeit, die geleistet wird, und dieses Delta Q, die Wärmemenge, die zugeführt wird. Ja, jetzt in einem thermodynamischen Zyklus ist es eigentlich meistens essentiell, dass es sowohl exakte als auch inexakte Differentiale gibt. Wie wir gesehen haben, bei so einer Wärmekraftmaschine zum Beispiel, möchten wir ja mechanische Arbeit extrahieren. Und wenn wir also einen Zyklus machen und das System geht immer ja wieder dann zurück zu seiner ursprünglichen Ausgangssituation, dann wäre natürlich das Delta W wäre gleich 0. Ja. Es ist wichtig, die standardthermodynamischen Funktionen gehen immer wieder auf ihren ursprünglichen Wert zurück. Also in einem Zylinder, wenn da der Zylinder einmal hoch und runter geht, dann ist am Ende von so einer zyklischen Bewegung, nicht wahr, sind natürlich alle physikalischen Größen gleich, Drücke, Volumina etc. Und damit sind dann eben auch irgendwie Energien oder so kommen halt auf ihren ursprünglichen Wert zurück. Ja, also wir sehen, es ist sozusagen wichtig, dass es beides gibt, exakte und inexakte Differentiale. Ja, in so ein thermodynamischer Zyklus ist nicht nur nützlich, um jetzt so Wärmekraftmaschinen zu beschreiben, wo man halt auch immer eine zyklische Bewegung hat, also im Zylinder zum Beispiel, der hoch und runter geht. Man kann sie auch verwenden, um gewisse Größen auf eine einfachere Art und Weise auszurechnen. Und ein Beispiel wird hier auf Seite 221 gegeben, dieses Bildchen unten, wo es darum geht, die Boiling-Enthalpie von flüssigem Wasser bei 0 Grad zu berechnen. Das ist zum Beispiel die Größe, wie wir gesehen haben, die den Dampfdruck dann des Wassers, nicht wahr, über einem kalten See, wo es Wasser mehr oder weniger 0 Grad hat, bestimmt. Ja, diese Größe ist direkt relativ schwierig zu bekommen, aber man kann jetzt eben ausnützen, dass wir hier, dass die Enthalpie eine fundamentale thermodynamische Funktion ist, damit ein exaktes Differential hat. Und damit kann ich auf jedem beliebigen Weg von eben der Anfangssituation zur Endsituation gehen und ich muss immer dieselbe Änderung der Enthalpie eben bekommen. So, in diesem Fall, was ich machen kann, ist, also ich fange an mit flüssigem Wasser bei 0 Grad Celsius und ich tue es dann einfach zunächst mal erwärmen auf 100 Grad Celsius. Ja, in diesem Fall, die Energie, die man da braucht, wird beschrieben durch das CIP, nicht wahr, die spezifische Wärme bei konstantem Druck. Und weil man hier in der flüssigen Phase bleibt, kann man sogar annehmen, dass die konstant ist, dass die sich nicht ändert. Und man bekommt dann zum Beispiel einen Wert von 100 Kalorien pro Gramm für diese Erwärmung von 0 auf 100 Grad. Ja, okay, wenn man dann bei 100 Grad ist, dann können wir das Wasser verdampfen. Und jetzt diese Enthalpie ist auch leicht zu berechnen. Wir müssen einfach sozusagen messen, wie viel Strom müssen wir verwenden, um irgendwie 1 Gramm Wasser zum Kochen zu bringen. Und ja, da stellt sich raus, dann dieses Delta H ist dann zum Beispiel 540 Kalorien pro Gramm. Ja, und dann schließlich habe ich also Dampf und den Dampf tue ich abkühlen, dann von 100 auf 0 Grad. Und ich nehme jetzt auch da eben an, dass das wieder da wir in derselben Phase bleiben, dass einfach das CP diesen Vorgang beschreibt. Das CP, nicht wahr, wissen wir, Vergase können wir sogar berechnen. Wir können es für ideale Gase wissen wir die exakte Formel, aber auch für Van der Waals Gase kann man es im Prinzip berechnen. Und man bekommt dann eben minus 44,8 Kalorien pro Gramm. Ja, dann muss ich diese drei Beiträge, die ich jetzt eben hier erhalten habe, muss ich zusammenzählen und erhalte dann eben auf diese Weise jetzt die eigentliche Größe, die mich interessiert, nämlich eben dieses Delta H Boiling.